Was halt sehr cool bei Alba Berlin ist, dass von der Jugend bis hin zu den Herren und Damen die gleiche Facility genutzt wird, also und da halt auch dann die gleichen Voraussetzungen stattfinden. Also wir nutzen den gleichen Physioraum, wir haben Trainingszeiten für alle Teams gut verteilt und der Kraftraum ist auch direkt nebenan, also so die professionellen Strukturen, was so für die Herren und für die Damen in diesem Bereich angeht, ist halt, sind halt wirklich da.
Das war Theresa Simon, Nationalspielerin und auch Spielerin bei Alba Berlin, die am kommenden Wochenende im Pokal antreten wird. Dazu später mehr. Ich glaube, sie ist die einzige Protagonistin, zu der unser Titel heute nicht passt. Was ist das denn? Darüber wollen wir heute sprechen mit Robert in München und mit Rupert in Hamburg. Ich grüße euch beide.
Stucky, grüß dich.
Servus. Was ist das denn, ne?
Ja. Genau. Moin, Ruppi. Was ist das denn für eine Begrüßung, Ruppi? Sagt man im Norden, glaube ich, sonst nicht. Aber nee. Leute, was ist das denn? Als allererstes, was ist das denn? Wir von Big Post Game, präsentiert von Tipico Sportwetten, dazu erstmal ein sportliches Willkommen hier, haben einen neuen Instagram-Kanal und zwar für euch am Start. Und da solltet ihr gerne mal vorbeigehen und liken, denn dort werden viele Videos, viele Kurzvideos aus dem Podcast ausgespielt, exklusive Informationen und auch ansonsten, was ihr so von der Big Homepage auch sonst so kennt und von der Big, vom Big Account. Findet ihr dort alles, also kommt gerne vorbei, guckt in die Shownotes, da verlinke ich euch auch nochmal den Kanal, dann könnt ihr da direkt euer Follow dalassen. So, das ist das Erste. Was ist das denn? Also es gibt jetzt zwei Kanäle von Big. Einmal der normale, den ihr sonst kennt, und den zweiten eben vom Podcast. Und dann haben wir natürlich jede Menge zu besprechen. Der komplette BBL-Spieltag ist eigentlich, was war das denn? Dann haben wir die Causa Tono Gavel, Anton Gavel. Was ist das denn? Und später dann das Spotlight, den Frauen-Pokal-Top-4, das Frauen-Pokal-Top-4, das am kommenden Wochenende ansteht, und eben das Interview mit Theresa Simon. Und zum Schluss geht's dann noch um die Euroleague, um Dubai und um John Patrick. Also, jede Menge vor. Und deswegen direkt mal für euch in die Runde. Ruppi, was war für dich das Größte? Was ist das denn?
Des Wochenendes?
Ja.
Anton Gavel.
Freitag mit inkludiert.
Anton Gavel wird Cheftrainer in Bamberg.
Robert, was war's bei dir?
Ja, ich glaube, da müssen wir nicht diskutieren. Auch der Spieltag hat Überraschungen gebracht, wo man sich gedacht hat, huh, was ist das denn? Aber die Meldung, dass Anton Gavel den deutschen Meister Lazio vom Ulm verlassen soll, um sich dann den Bamberg Baskets anzuschließen, ich glaube, die hat viele überrascht. Viele, glaube ich, konnten es auch gar nicht glauben.
Ja, das ist eines der ganz spannenden Themen, mit dem wir auch, würde ich sagen, direkt einsteigen. Die Ulmer haben am Samstag gespielt, haben dort trotzdem ein überzeugendes Spiel hingelegt gegen Göttingen und das Ding am Schluss dann auch gewonnen, obwohl es im Vorfeld eben diese Querelen gab, und die wollen wir jetzt natürlich, oder was heißt Querelen, diese Aufregungen gab, vielleicht passt das Wort besser, und die wollen wir jetzt so ein bisschen aufarbeiten. Ruppi, du bist ja schon ein bisschen länger mit dem Fall befasst.
Ja, dann steigen wir mal in die Genese des ganzen Dings ein. Anton Gavel nach Bamberg. Also ich nehme uns mal mit vor drei Wochen. Drei Wochen, würde ich sagen, war es Top 4 vor drei Wochen, ne?
Und ja, genau. Passt ungefähr. Ja.
Da hörte ich erstmals, Bamberg habe einen Wunschkandidaten für die kommende Saison. Der Wunschkandidat sei momentan als Cheftrainer in der BBL beschäftigt und habe Bamberger Vergangenheit. Da bin ich dann ganz schnell bei zwei Kandidaten gelandet, Anton Gavel und Damont Green. Und da ich mir beim besten Willen nicht vorstellen könnte, was Gavel aus sportlicher Sicht dazu bewegen sollte, von Ulm nach Bamberg zu gehen, war mein erster Verdacht Damont Green, der sich dann sehr schnell zerschlagen hat. Kandidat 2 auf der Liste der Bamberger soll gewesen sein Martin Schiller. Martin Schiller momentan immer überall so ein bisschen herumwabert. Kandidat 3, ein im Frankenland bekannter Trainer, Raul Korner, der aber momentan ja in Taiwan arbeitet und da auch ganz erfolgreich und glücklich erstmal ist. Und dann in den Folgetagen, Folgewochen konzentrierte sich das zunehmend auf Anton Gavel. Es hat mich aus sportlicher Sicht sehr erstaunt. Gibt's ein paar Gründe, die darauf hindeuten können, weswegen es doch Sinn ergibt, die wir gleich mal ein bisschen erörtern können. Was dann sich am Ende aber immer verdichtet hat, war, dass es auch private Gründe hatte, die da ausschlaggebend sind, dass Antons Frau aus Bamberg stammt oder aus der Nähe zumindest die Schwiegereltern noch dort wohnen und dass das wohl auch ein ganz wichtiger Hintergrund dessen ist, dass er seine Aufgabe in Ulm auch so ein bisschen als abgeschlossen ansieht. Sportliche Gründe, wie gesagt, können wir dann weiter nochmal besprechen, aber ja, es hat sich dann, die Ereignisse haben sich dann doch sehr stark in Richtung Anton Gavel wird Trainer in Bamberg verdichtet zum Ende der vergangenen Woche hin, zum Freitag hin, so dass es ja dann auch mehrfach berichtet wurde, dass es so kommen wird. Gab dann wirklich in den Tagen vor, gab es nochmal wilde Gerüchte und nein, er wird's doch nicht, auf gar keinen Fall, und einmal hörte ich sogar noch Nikos Tzitzis als Kandidat, was sehr, sehr weit hergeholt ist und auch definitiv, da ist kein Wahrheitsgehalt dran, aber was nun der Wahrheitsgehalt ist, den haben wir mittlerweile festgestellt, nämlich dass es zu diesem Trainerwechsel kommen wird, der mich, wie gesagt, erstaunt hat. Wie sieht das bei euch aus?
Ja, lass mich da ganz kurz einhaken. Öffentlich bestätigt ist es von beiden Clubs noch nicht. Es ist aber auch nicht öffentlich dementiert. Das können wir so sagen. Ich habe die Interviews selbst geführt mit Anton Gavel vor dem Spiel. Der hat gesagt, er kommentiert überhaupt keine Gerüchte. Ich habe dann auch nochmal nach einem Dementi gefragt, kam die gleiche Frage, hat gesagt, egal wie du die Frage stellst, ich werde das nicht kommentieren.
Wir können es ja hier nochmal kommentieren, es wird so kommen.
Bitte?
Wir können es hier ja nochmal kommentieren, es wird so kommen.
Genau, und Thorsten Leiben hat dann in der Halbzeitpause auch nochmal gehabt, der auch nicht weiter darauf eingehen wollte, es weder bestätigen wollte, noch dementieren wollte, auch wenn ich dann gefragt habe, ob er dann in der nächsten Saison noch an der Seitenlinie steht, da kam dann auch keine klare Antwort, was ja dann auch ein Dementi gewesen oder hätte sein können. So, das zu den Stimmen, die man öffentlich gehört hat von den Ulmern. Und jetzt wollen wir das Ganze natürlich auch noch kurz einordnen. Robert, dich hat sicherlich genauso überrascht wie, ich würde mal sagen, komplett Basketball-Deutschland.
Ja, natürlich. Wenn der Trainer des deutschen Meisters zum aktuell Tabellenzwölften wechselt, klar, es gibt eine Verbindung zwischen Anton Gavel und Bamberg. Die Verbindung ist sehr stark. Anton Gavel war ein Publikumsliebling, war der Held der Fans als Spieler. Dort hat unzählige Titel gewonnen. Für die Fans ist das ein unglaublich emotionaler Aspekt, glaube ich, der da mitschwingt, wenn Anton Gavel jetzt an der Seitenlinie ist. Ich glaube, das kann auch extrem wertvoll werden für den Standort Bamberg. Das ist diese Identität, die wir die letzten Jahre eigentlich vermisst haben, wo wir uns gefragt haben, wofür steht der Bamberger Basketball eigentlich? Das war ein bisschen austauschbar geworden. Und da ist natürlich eine Person wie Anton Gavel wie gemacht, da frischen Wind reinzubekommen, eben weil er in Bayern-Kontext, würde man sagen, Stallgeruch hat.
Ja, ich würde gar nicht sagen, dass es nur ein bisschen war, dass da die Identität verloren gegangen ist, sondern dass das der Hauptgrund war eigentlich, dass die Bamberger für nichts mehr richtig standen, bis heute nicht so richtig für irgendwas stehen, außer im grauen Mittelfeld unterwegs zu sein. Gibt dann immer wieder diese Ausbrüche, wie am Wochenende gesehen, gegen die Ludwigsburger, wenn sie mal einen guten Tag erwischen. Aber insgesamt ist das in dem Kontext einfach auch über eine längere Strecke unter Uren Amil jetzt einfach zu wenig gewesen, womit sich auch die Stadt, die Fans, die komplette Region identifizieren konnte. Und die waren natürlich auch verwöhnt aus den letzten Jahren, wo es so richtig gut lief bei den Bambergern. Da könnte jetzt tatsächlich Anton Gavel wieder so eine Leuchtturmfigur sein, auf die sich viele Hoffnungen dann stürzen. Eine Idee, die mir dazu gekommen ist, ist, dass Tonno ja in Ulm als Pro-B-Trainer quasi dann übernommen wurde in die Bundesliga und in Ulm Thorsten Leibenert als Sportdirektor sehr vieles, natürlich mit ihm zusammen höchstwahrscheinlich, aber vom Recruiting auch übernommen hat. Eine übergeordnete Position des Sportdirektors da eingenommen hat, diese Meistermannschaft auch zusammengebaut hat. Natürlich, wie gesagt, mit Tonno Gavel, weil der ja mit dem Spielermaterial was anfangen muss. Nur, wenn Tonno jetzt nach Bamberg geht, in Bamberg gibt's diese Position nicht. Und da hat er quasi, aktuell zumindest, die Doppelfunktion aus Sportdirektor und Coach, also die eigentliche sportliche Kompetenz liegt ausschließlich bei ihm. Das ist durchaus ein Experiment, oder Ruppi?
Es ist auf jeden Fall eine neue Facette für ihn nochmal vom Job, das so eine Doppelfunktion auszuüben, eine Mannschaft auch wirklich komplett nach seinem Gutdünken zusammenzustellen. Ich habe mir auch so ein bisschen überlegt, eigentlich kann er in Bamberg nur gewinnen, da er ohnehin beliebt ist. Und wenn man sich die vergangenen Jahre anschaut, die ja nicht erfolgreich, teils wirken sogar ein bisschen chaotisch waren, ist davon auszugehen, wenn bewiesenermaßen sehr guter Trainer wie Anton Gavel dorthin geht, der auch noch seine Mannschaft nach den eigenen Wünschen zusammenstellen kann, der über ein solides Netzwerk sicherlich verfügt im Hintergrund auch, dass es zu einem besseren Abschneiden schon mal kommen wird. Ich glaube, wenn Anton Gavel dorthin wechselt, dass das auch die lokalen Sponsoren bewegen wird. Vielleicht gab es auch im Vorwege da schon Zusagen, das Budget noch mal ein wenig aufzustocken. Ich glaube, die Voraussetzungen sind auf jeden Fall ganz gut, dass es kommende Saison da doch einen signifikanten Schritt vorangeht im Vergleich zu den Vorjahren. Und das schon mal als erster kleiner Gewinn. Und vielleicht lässt sich dann davon ausgehend auch wieder mit so einem Identifikationsgefühl in der lokalen Szene doch schon was bewegen, dass man auch wirtschaftlich vorankommt, dass man strukturell wieder ein bisschen vorwärts gerichtet ist und dann langsam aber sicher die sportlichen Erfolge folgen können. Und es ist ja, glaube ich, ein logischer nächster Move für Tonno wäre sicherlich gewesen, dass er sportlich nochmal ein Level höher geht, dass er jetzt einen Schritt zurückgeht oder vielleicht vermeintlich nur einen Schritt zurückgeht, deutet ja schon darauf hin, auch gerade mit der familiären Situation, dass er sich vorstellen kann, länger in Bamberg zu arbeiten als jetzt nur 2 Jahre und dann wieder zum nächsten Euroleague-Club oder so. Und mit der Langfristigkeit, glaube ich, ist auf jeden Fall schon mal eine Perspektive gegeben, die es in Bamberg so lange nicht gegeben hat. Aber Robert meldet sich und hat anscheinend einen Einwand.
Nee, ich habe keinen Einwand, aber ich glaube, wir müssen schon auch in Betracht ziehen, dass die Profitrainerkarriere von Anton Gavel bisher durchaus kurz war. Sie war halt durch diesen Meistertitel extrem gekrönt und ich glaube, dass man in Bamberg jetzt nicht den Fehler, nenne ich es mal, machen sollte, zu hohe Erwartungen und Hoffnungen in diese Verpflichtung zu setzen, dass man sagt, okay, jetzt kommt der Meistertrainer, jetzt sind wir wieder ein Top-4-Team. Wir greifen wieder an wie in alten Zeiten. Wir spielen um den Pokal, wir spielen ums Halbfinale, wir spielen ums Heimrecht. Ich glaube, dass schon auch ein gewisses Risiko darin steckt. Rubi, du hast es gesagt. Er hat die alleinige sportliche Verantwortung. Zumindest Stand heute. Wir wissen nicht, wie sich die Bamberg Baskets im Sommer generell neu aufstellen werden. Das ist auch schon eine Portion Risiko, weil wenn wir uns die Entwicklung der Ulmer Mannschaften unter Anton Gavel anschauen, dann spielte das Recruiting und die Spielerverpflichtung schon eine ganz entscheidende Rolle, vor allem Spieler, die während der Saison dazukommen, ein Brandon Paul, ein Bruno Caboclo, das sind Spieler von höchster Qualität, die du vielleicht nicht zwingend nach Bamberg locken kannst. Und ohne diese Spieler wäre Anton Gavel mit Ulm wahrscheinlich auch nicht Meister geworden. Also ich glaube, dass Anton Gavel nicht der Heilsbringer sein wird für Bamberg, aber dem Standort sehr, sehr gut tun kann.
Ja, du hast natürlich auch keinen internationalen Wettbewerb, mit dem du die Jungs mit den großen Namen locken kannst. Auch das wird sicherlich eine Rolle spielen. Ich finde vor allem interessant, Ulm ist einer dieser ganz wenigen Standorte, vielleicht noch mit Alba, mit Chemnitz, mit Göttingen vielleicht noch, wo man nie hört, dass es irgendwie Kritik am Trainer gibt, wo der Trainer hinterfragt wird. Nach außen hin ist das komplett in Stein gemeißelt, dass dieser Trainer, selbst wenn es irgendwo in Abstiegskampf geht, noch an der Seitenlinie ist. Und als junger Trainer kannst du so eine Situation eigentlich nur für dich positiv bewerten. Auch bei den Ulmern lief es ja in der Meistersaison am Anfang überhaupt nicht gut, müssen wir auch immer in Betracht ziehen. Da war nicht im Hauch die Ambition da bei den Ulmern, irgendwie Tonno auszutauschen. Und mit diesem Selbstbewusstsein konnte er dann natürlich auch weiterarbeiten und die Mannschaft auch weiterentwickeln, ohne jetzt sofort Erfolge feiern zu müssen. Das wird in Bamberg, glaube ich, eine andere Nummer werden. Weil in Bamberg, vielleicht ist man da jetzt eher, in Anführungsstrichen, auf den Boden der Tatsachen so ein bisschen zurückgekommen. Aber in den letzten Jahren war dieser Trainerstuhl einer der heißesten der Liga. Und wenn es da eine halbe Saison lang nicht läuft, dann weiß ich auch nicht, wie groß dein Name sein kann, dass du dann da ruhig weiter arbeiten kannst.
Ich glaube, das Risiko wäre aus Bamberger Sicht wahrscheinlich ein bisschen zu groß, ihn da zurückzuholen und dann so eine Euphorie im Keim zu ersticken. Sicherlich, ja, aber man ist vor nichts gefeit, das definitiv nicht. Und gerade wenn man sich so ein bisschen die Historie anschaut, gerade die Jüngere, ich glaube, das ist schon eine Personalie, da gehört viel Mut dazu, den frühzeitig anzuzählen.
Ja, was heißt frühzeitig anzuzählen? Nach einer halben Saison, wenn du da mit 3-4 Siegen dastehst und da eigentlich andere Ambitionen hast, jeder stellt sich jetzt vor, mit dem Meistertrainer geht es jetzt nur noch bergauf und das geht nicht bergauf, dann wird auch da wieder die Unruhe hochkochen. Vielleicht etwas langsamer, da gebe ich dir recht, als bei anderen Trainern. Aber insgesamt ist das, glaube ich, trotzdem ein Punkt, den man durchaus im Auge haben muss. In Ulm war mehr Ruhe da, um sich als junger Trainer zu entwickeln. Und er ist nach wie vor ein junger Trainer, auch wenn er diesen Riesenerfolg da hatte. Ein junger Trainer ist und bleibt da.
Ja, das definitiv. Das ist jetzt natürlich hochspekulativ, was wir gerade machen und Zukunftsszenarien. Ja. Ich glaube, wenn es zu einer solchen Situation kommen sollte, dann wäre es der erste Schritt, sofern es denn, wir bleiben bei den Konjunktiven, dann in Bamberg noch keinen Sportdirektor geben würde, ihn vielleicht von dieser Doppelfunktion ein bisschen zu befreien und dann einen eigenen Sportdirektor. Ich bin kein großer Fan von dieser Trainer-Sportdirektor in einem Lösung. Ich kann sicherlich Vorteile haben, wenn man ein herausragendes Netzwerk hat, wenn man auch gern diese Machtfülle ansammelt, wenn man da Erfahrung hat. Grundsätzlich bin ich nicht so der Riesenfan davon.
Ja.
Wir sprechen über ungelegte Eier.
Absolut, absolut. Genau, aber
wir sollten erstmal Anton Gavel nach Bamberg gehen lassen, genau. Was wie Starke gesagt hat, noch gar nicht bestätigt ist. Und dann müssen wir ihm einfach Zeit geben und die Entwicklung anschauen. Wenn er Bamberg in ruhige Fahrwasser bringt, wo auch immer das sein wird, im vorderen Tabellendrittel, im Mittelfeld, ich glaube, dann wäre er viel gewonnen.
Ja. Wenn wir jetzt schon bei ungelegten Eiern sind, mit wem ersetzen wir ihn denn in Ulm?
Genau, das wäre jetzt nämlich auch meine nächste Frage gewesen. Nicht unbedingt auf eine bestimmte Personalie hingeteasert, weil ich zumindest keine Informationen über eine habe. Nur die Frage ist, wer passt? Also wird das der Nächste, der hochgezogen wird, wieder ein junger Trainer, dem man vertraut, wie ja schon Jaka Lakovic und auch Anton Gavel, die beide gut funktioniert haben? Oder ist das eher einer, der von extern geholt wird? Ich glaube, wir sind uns einig, dass es einer wird, der entwicklungsfähig ist.
Davon ist auszugehen. Ich glaube auch, dass es wieder so ein Trainer wird, etwas jünger, mit Perspektive, dort den nächsten Schritt zu gehen, der auch mit jungen Spielern kann, Spieler entwickeln kann. Womöglich gerade in der BBL Coach schon dahingehend so ein bisschen Ligasteigeruch hat und vielleicht auch gerade bei einem überdurchschnittlich gut performenden BBL-Team unter Vertrag stehen könnte und mit jungen Spielern arbeiten kann.
Da lassen wir mal was auf uns zurollen. Das wird uns alles dann in den kommenden Wochen noch sicher zugetragen werden. Und dann werden wir euch da auch immer up-to-date halten, wie es denn da aktuell aussieht. Ich fand es so wichtig zu sehen, dass die Ulmer Mannschaft sich davon erstmal nicht aus dem Konzept hat bringen lassen. Es war nichts davon zu merken, dass die Ulmer da irgendwie jetzt abschalten würden, dass sie aus dieser Saison rausgehen würden oder sonst irgendwas. Von daher haben die da einen wirklich guten Job abgeliefert gegen Göttingen. Und ich würde sagen, damit gehen wir dann auch zum nächsten Thema über. Oder habt ihr noch was?
Nee, wir können das Ulmer Spiel ja gleich aufgreifen. Ja, sie gewinnen 91-78. Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit ziehen sie doch in der zweiten Halbzeit merklich an, finden offensiv ihren Rhythmus und du sagst es, gewinnen relativ ungefährdet. Ja, in einem wichtigen Spiel für sie auch tabellarisch gesehen, denn sie sind ja in diesem großen Pulk, der sich kurz vor oder kurz nach diesen Play-In-Plätzen, beziehungsweise nicht nach den Play-In-Plätzen, aber an der Schwelle direkter Play-Off-Platz, Play-In-Platz verortet ist. Und da, glaube ich, tut jeder Sieg wirklich gut.
Ja, vor allem, wenn er so läuft wie dann gegen die Göttinger, die nicht ihr bestes Spiel gezeigt haben, die in den letzten Wochen aufsteigende Tendenz haben, wo ich irgendwie so das Gefühl habe, dass sie noch nicht die richtigen Lineups gefunden haben für die richtigen Situationen. Aber das ist dann vielleicht nochmal eine Geschichte für sich, die wir hier nicht weiter erstmal thematisieren müssen. Wie gesagt, das können wir in den nächsten Wochen noch besprechen. Da werden die Göttinger sicherlich nochmal eine Rolle spielen, weil wir uns dann natürlich um Playoffs, Play-ins, aber natürlich auch um den Abstiegskampf kümmern, wo sie nur noch so am Rande beteiligt sind. Aber vielleicht rutschen sie wieder rein. Man hat schon gesehen, das ist schon zuhauf passiert. Werden wir später dann auch nochmal in einem Spiel haben, das wir ein bisschen ausführlicher haben werden. Jetzt aber erstmal rüber zu Vechta gegen München. Was ist das denn? ich habe irgendwann mal reingeguckt in die App und sehe irgendwie München bei irgendwie roundabout plus 20 und dachte, gut, das Ding ist das nächste, was die nach Hause fahren. War aber nicht so, Robert.
Nee, das war der Klassiker von zu früh abgehakt. Ganz klassisch. Die Bayern, du sagst es, Anfang drittes Viertel plus 19. In der ersten Halbzeit 10 von 15 Dreiern geworfen. Das ging alles sehr einfach von der Hand. Man war spielerisch wirklich gut, hat Würfe getroffen. Und die hat man dann im zweiten Spielabschnitt nicht mehr getroffen. Pablo Laso hat auf der Pressekonferenz gesagt, man hätte den Respekt verloren vor dem Gegner. Ich weiß nicht, ob man den Respekt verloren hat, aber man hat es diesmal nicht mehr geschafft, diesen berühmten Gang nochmal nach oben zu schalten. Sie haben gefightet, sie haben auch die Möglichkeiten gehabt, das Spiel noch zu gewinnen. Auch wenn es am Ende der regulären Spielzeit knapp war, am Ende der Verlängerung knapp war, aber vielleicht auch ein Schuss vor dem Bug zu einer gar nicht schlechten Zeit, nach jetzt 14 Siegen in Folge, glaube ich, die es in der Liga waren, jetzt mal wieder ein Spiel zu verlieren, einfach um den Fokus aus neu auszurichten.
Sicher auch Schuss vor dem Bug als Thema dann für die nächste Euroleague-Woche, weil auch in der Euroleague haben ja die Bayern ein Desaster erlebt in Istanbul. Dann jetzt diese zweite Niederlage. Es ist der Schuss vor den Bug, den sie vielleicht gebraucht haben, oder?
Ja, das wird sich jetzt in den kommenden Spielen zeigen. Sie spielen am Freitagabend zu Hause gegen Jalgiris Kaunas mit Andrea Trinchieri an der Seitenlinie. Das wird sicher ein besonderes Spiel für die Bayern. Erstens, weil es gegen den Ex-Coach geht und zweitens, weil es tabellarisch unglaublich wichtig ist. Trotz dieser Niederlage gegen Anadolu Efes sind sie immer noch in Schlagdistanz zu diesem 10. Platz. Sie haben jetzt noch 6 Spiele ausstehend, 4 davon sind zu Hause. Also mit 4 Siegen könnte es reichen, weil die beiden in den direkten Vergleichen gut aussehen. Aber da sind wir wieder viel im Konjunktiv. Wir kennen diese Euroleague. Die Teams sind unfassbar stark. Die Bayern sind nicht das allerkonstanteste Team auf europäischem Parkett. Also es wird eine Mammutaufgabe, aber zunächst gilt es, am Freitag gegen Kaunas einen Sieg einzufahren.
Ruppi, Vechta mit einer starken Leistung, Vechta mit einem Comeback-Win auswärts. Bisher haben viele immer gesagt, ja Mensch, die sind halt so heimstark und so, aber auch da sieht man dann wieder, finde ich, die haben in Ulm gewonnen, in München gewonnen. Das ist eine Mannschaft, die brennt von innen raus. Die haben immer Bock, die sind immer on fire, die kämpfen füreinander. Das funktioniert einfach so bei denen. Dieses klingt immer recht plump als Analyse, aber die geben halt auch nie auf. Es ist tatsächlich so.
Ja, Vechta ist vor allem auch eine runde Mannschaft. Also man sieht, Tommy Cusi hatte 9 Punkte jetzt im Spiel und normalerweise sagst, er macht 9 Punkte, dein MVP-Kandidat bei den Bayern, dann okay, fährst mit einer 20-Punkte-Klatsche nach Hause. Nichts dergleichen ist geschehen. Also eine wirklich homogene Mannschaftsleistung. Keiner, der wirklich herausgeragt hat. Und wenn man jetzt nach einer Identität von Vechta sucht, abgesehen von dem, was du gerade aufgezählt hast, ist eine hervorragende, eine gute Offensivmannschaft und genauso gut eine gute Defensivmannschaft. Also da gibt's jetzt kein deutliches Gefälle in die eine wie in die andere Richtung. Also wirklich gut eingestellt, gut gecoacht. Da passt es auch mit diesen mentalen Aspekten, von denen du gerade gesprochen hast. Und da bewegen wir uns sehr, sehr eindeutig nicht nur auf Kurs Play-Ins, sondern vielleicht sogar Kurs direkte Play-Off-Qualifikation.
Ja, was mir bei Vechta besonders gut gefällt, ist, dass sie die Balance auch offensiv finden. Selbst wenn Cusi irgendwie einen schlechten Tag hat, die Mannschaft all in all funktioniert, weil sie dieselben Ideen hat. Es gibt ja dann Mannschaften, die bleiben dann bei ihrem Dreier hängen, wenn er mal nicht fällt. Bei Vechta die zweitbeste Dreierquote. 2 Prozentpunkte schlechter als der FC Bayern Basketball, aber auch bei einem hohen Volumen. Also die nehmen über 30 Dreier pro Spiel. Das ist also ein relativ hohes Volumen, ligaweit gesehen das dritthöchste, und treffen halt dabei aber auch fast 40%. Und wenn das mal nicht fällt, dann haben sie trotzdem noch die Option, auch aus dem Zweierbereich hochprozentig zu scoren, da ihre Option zu finden. Das zeigt dann auch wieder so eine ausbalancierte Mannschaft. Selbst wenn QC einer ist, der natürlich ein High-Volume-Shooter ist, der viele Abschlüsse braucht, ist er gleichzeitig auch ein herausragender Assistgeber. Wenn es mal bei ihm nicht läuft, dann bedient er halt die Kollegen. Und es stimmt in dieser Mannschaft. Das kann man, glaube ich, so als Strich drunter ziehen. Gut, hätten wir das, was ist das denn geklärt? Das nächste, was ist das denn, kommt denn direkt um die Ecke. Und da müssen wir über beide Mannschaften sprechen. Heidelberg schlägt Bonn. Was wollen wir zuerst behandeln? Die Bonner vielleicht, die aus der Länderspielpause rauskommen, in Bayern eine draufkriegen, bei Galatasaray eine draufkriegen und jetzt beim Tabellenletzten, der seit wie vielen Spielen nicht mehr gewonnen hat?
Boah, das vielleicht noch auf dem Schirm.
Ewig her. Der erste Heimspiel. Noch kein Heimspiel gewonnen hat, ja.
Noch kein Heimspiel gewonnen hat.
Jetzt schon.
Trotzdem 4000 Zuschauer in die Halle lockt gegen Bonn, gegen den Vizemeister. Was ist mit den Bonnern los?
Das ist eine gute Frage. So eine richtige Erklärung, glaube ich, haben sie selber nicht für ihre aktuelle Situation, dass sie sportlich so ein bisschen den Faden verloren haben. Thomas Kennedy spielt unterm Korb immer noch exzellent, wieder ein Double-Double aufgelegt. Aber sie haben es jetzt auch in Heidelberg nicht geschafft, und zwar von Beginn an nicht geschafft, so richtig ins Spiel zu kommen. Sie sind von Anfang an hinterhergelaufen, sie haben immer wieder versucht und sie haben es auch geschafft, das Spiel mal auszugleichen. Aber so diesen letzten Flip, das Spiel auf seine Seite zu ziehen, das fehlt irgendwie. Und so kam dann auch diese Niederlage gegen Heidelberg zustande.
Also die... Ja. Sakko, Stocki.
Nee, mach du ruhig.
Du hast gerade angesprochen, das, was Rasser Fechter auszeichnet. Das ist eine Sache, die ich in Teilen bei den Bonnern vermisse oder nicht unbedingt sehe. Also ich habe das Spiel nicht live gesehen, ich habe nur den Zwischenstand gesehen, Heidelberg hochführte und dachte mir, okay, wird wahrscheinlich so laufen wie immer in den vergangenen Wochen, irgendwann geht ihnen die Luft aus. Und es schien ja ihnen auch die Luft auszugehen, Bonn hat ja auch ausgeglichen am Schluss, aber so den richtigen Schritt über den Berg konnten sie nicht gehen. Und auch wie Robert meinte, dann ist Bonn eben auch gar nicht erst richtig ins Spiel reingekommen, da hat die Energie so ein bisschen gefehlt. Und das ist eine absolut gute, ausgeglichene Mannschaft, ohne Frage. Was mir da aber so ein bisschen fehlt, sind die wirklichen Top-Akteure. Also Thomas Kennedy wahrscheinlich mittlerweile. Und das ist gar nicht derjenige, von dem man vor der Saison erwartet hat, dass das der Go-To-Guy ist, als Center, als relativ unerfahrener Spieler in Europa noch dazu. Also das ist eine Sache, die mir da in dem Kader so ein bisschen abgeht, die ganz klaren Spitzenakteure. Kann man auch wieder sagen, homogene Mannschaft, aber ja, keiner, der jemand so wirklich dauerhaft konstant herausragt.
Lustiger Fun-Fact dazu. Thomas Kennedy, das haben wir so interpretiert, ist jetzt keiner, auf den man sich 100% von Beginn an verlassen sollte, weil eben junger Spieler vom kanadischen College, man weiß nicht genau, wie er performt. Ruhl Morse tatsächlich hat ihn als Starting Center eingeplant, von Beginn an und auch als Go-To-Guy auf dieser Position. Also der hat da schon mehr in ihm gesehen, so ist zumindest aus Bonn zu vernehmen und mal wieder das Diamantenauge bewiesen. Ich glaube auch, dass bei den Bonnern aktuell ein Problem am Energielevel ist. Das war schon gegen die Bayern so, die waren nicht von Beginn an ready, um Bayern schlagen zu können. Die waren in Istanbul nicht ready gegen eine Mannschaft, die bis dahin, die ist nicht schlecht, um Gottes Willen, aber bis dahin 0-3 stand in der Basketball Champions League in der Zwischenrunde. Damit 20 zu verlieren als Tabellenführer, ja, auch ein bisschen fraglich. Und dann eben dieses Spiel gegen Heidelberg. Und die Bonner haben defensiv Probleme, wenn es in die Rotationen geht. So im 1 gegen 1 finde ich es eigentlich immer noch ziemlich in Ordnung, aber wenn es dann in die Rotation geht, haben sie doch ihre Probleme, deswegen auch die gegnerische Dreierquote bei über 40%, die sie kassieren. Das spricht dann häufig dafür, dass da einfach die Kickouts kommen, die Rotationen nicht sauber sind und dass die Würfe dann relativ offen sind vom Gegner. Also das ein Problem, das aber natürlich auch mit dem Energielevel dann nochmal zu erklären ist, weil du halt auch nicht in der Millisekunde losläufst, sondern vielleicht einen Ticken zu spät und dann sitzt das Ding halt, anstatt dass du ein gutes Closeout gemacht hast. Lass uns über die Heidelberger sprechen. Wir haben schon gesagt, die kriegen immer noch die Bude da ziemlich voll bei sich. Über 4000 Zuschauer im Spiel gegen Bonn und das, obwohl sie noch kein einziges Heimspiel davor gewonnen haben. Das ist schon echt bemerkenswert, finde ich. Und das sieht man auch, was da für eine Fanbase dahinter steckt bei den MLP Academics. Was war, Robert, aus deiner Sicht der ausschlaggebende Punkt, dass es dieses Mal zum Sieg gereicht hat im Gegensatz zu den vergangenen Spielen?
Ja, das ist so eine Frage, die wir vergangene Folge in Zusammenhang mit den Rostockern thematisiert haben. Sie haben es endlich mal geschafft, irgendwie mit Hängen und Würgen so ein Spiel zu gewinnen. Das schaffen die Rostocker, gegen die spielen nämlich die Heidelberger am kommenden Wochenende, zurzeit nicht. Ich habe das Spiel gesehen, diese zweite Halbzeit, Heidelberg gegen Bonn. Und die Heidelberger waren ja kontinuierlich vorne und dann steht es 2 Minuten vor Ende unentschieden. Und du hast gedacht, oh Gott, es passiert schon wieder. Aber sie haben es geschafft, sie haben extrem schwere Würfe getroffen. Carroll und Whaley, 2 Dreier, die treffen sie nicht immer. Aber die sind jetzt mal reingefallen und das waren so die entscheidenden Akzente. Und vielleicht setzt so ein Heimsieg, auch wenn er vielleicht glücklich war, in der entscheidenden Phase Kräfte frei, denn sie spielen eben gegen die Rostock Seawolves am kommenden Spieltag und sie können bis auf einen Platz an die Seawolves dranrücken in der Tabelle. Und sie haben Crailsheim überholt, sie sind nicht mehr Letzter. Also sie haben wieder Karten im Kampf um den Klassenerhalt.
Das könnte auch einen kleinen Boost geben, auf jeden Fall dann nochmal. Justin Jaworski müssen wir, glaube ich, auch ansprechen. Der neue Point Guard, der ganz gut in diese Mannschaft reinzupassen scheint, der fühlt sich da, glaube ich, ganz wohl. So sieht das zumindest, finde ich, auf dem Spielfeld aus. Dazu die Nachverpflichtung von Elijah Childs, der zumindest punktemäßig oder von den Statistiken her immer wieder gute Spiele abliefert, auch in diesem Spiel ein Double-Double mit 14 und 11 geliefert, ein Plus-Minus-Wert von plus 11. Es ist ein Fünkchen Hoffnung da bei den Heidelbergern nach diesem Sieg über die Telekom Baskets Bonn.
Ja, bei Jaworski muss man abwarten, wie er seinen Dreier findet. Das ist aktuell noch wirklich sehr, sehr schwach. Er nimmt sehr viele, bisher 22 Dreier in 2 Spielen, trifft davon nur 4, 18% Quote. Dennoch ist er eine Stütze, schnell geworden in dieser Mannschaft. Aber wenn der seine Quote ein bisschen nach oben schrauben kann, kann es dem Heidelberger Spiel schon weiterhelfen.
Ja, mit den aktuellen Effizienzwerten da von der Dreierlinie passt er ja ganz gut nach Heidelberg in dieser Saison. Hohes Volumen, wenig Trefferquote. Aber alles in allem, wie gesagt, es sieht so aus, als hätte er einen besseren Zugang zu dieser Mannschaft als Josh Gray, der Point Guard, der gekommen ist, um dann wieder gegangen zu werden. Also Heidelberg mit kleinem Hoffnungsschimmer, nicht mehr Tabellenletzter, gewinnt gegen Bonn. Und dann haben wir noch ein kürzeres. Was war das denn? Oder was ist das denn? Tübingen gewinnt gegen den MBC. Erstmal geht damit unser Tipico-Tipp der Woche aus der vergangenen Woche ordentlich in die
das
Hose.
Das aber kein, da was war das denn, ne? Dass der Tipico-Tipp in die Hose geht?
Ja, das hatten wir zuletzt häufiger. Aber dieses Spiel insgesamt, was war das denn?
Ja, überraschend. Ohne Jivan Jackson, ohne Zach Darko Kelly, die Tigers Tübingen hauen mal wieder einen raus. Sie sind einfach so die Wundertüte. Wir haben es auch thematisiert. Du kannst bei den Tübingen nie einschätzen, wie das laufen wird. Jetzt haben sie ja wirklich mal ein Team geschlagen, das auch im Tabellenkeller steht. Unfassbar wichtiger Sieg, auch im Zusammenhang mit dem Heidelberger Erfolg und der Niederlage der Hackro Mörders Kreis, über die wir auch noch kurz sprechen werden. Also Tübingen voll im Rennen im Kampf um den Klassenerhalt.
Ja, ihre kontroverse Art und Weise des Basketballspielens kommt ihnen mal wieder zugute, muss man sagen. Beim MBC, die hatten eigentlich recht stabil gewirkt über einen bestimmten Zeitraum in dieser Liga. Aber MBC doing MBC things, oder, Ruppi?
Immer. MBC, wahrscheinlich das inkonstanteste BBL-Team der vergangenen 5 Jahre, wenn man da irgendeine Erhebung machen würde. Und daran hat sich auch diese Saison nicht wirklich was geändert. Ich finde die Substanz des Kaders eigentlich gar nicht so schlecht. Und wozu die in der Lage sind, haben sie auch mehrfach bewiesen in dieser Saison. Nur kriegen sie es nie wirklich mal gebündelt am Stück über die Bühne. Und gegen Tübingen haben sie wieder die schlechte Seite gezeigt. Es sind noch 3 Spiele Vorsprung vor Platz 17. Also ich glaube, wirklich gefährlich wird das nicht mehr. Aber es ist trotzdem ärgerlich, weil wir hatten wirklich 2, 3 komische Niederlagen dabei, die unnötig waren, die auch überraschend gekommen sind. Und hätten sie die gewonnen, dann würden sie an den Play-ins schnüffeln. Und so wird es wieder so eine unnötige, langweilige Saison im Niemandsland und fast ein bisschen enttäuschend, das Ganze.
Ich glaube, langweilig passt dem MBC eigentlich ganz gut.
Wahrscheinlich werden die damit zufrieden sein. Die haben nichts mit dem Abstieg zu tun. Genau, alles genau, in Ordnung, aber so den Eindruck, so ein Tick mehr Potenzial hat der Kader.
Okay. Dann waren das unsere, was ist das denn aus diesem Spieltag? Wir wollen aber natürlich den Spieltag noch rund machen mit dem Two-Minute-Drill und starten mit der Partie Oldenburg gegen Würzburg. Robert,
hau rein. Ich würde ja auch hier ein, was ist das denn oder was war das denn in den Ring werfen? Also Würzburg deklassiert Oldenburg in eigener Halle. Das ist schon 96, 76, da waren teilweise 30 Punkte Vorsprung auf dem Scoreboard gestanden zugunsten der Würzburg Baskets, die ein überragendes Spiel wieder gemacht haben, angeführt von Zach Salyers und Otis Livingston, die zusammen mal 50 Punkte kommen. Aber bei den Oldenburgern darf man schon mal die Frage stellen, was ist das eigentlich aktuell spielerisch, was die Oldenburger liefern? Sie haben ihren Kader weitgehend wieder beisammen jetzt. Das wirkt sehr ideenlos. Das wirkt relativ langsam, was sie spielen. Wheezy Russell kommt dadurch wenig zur Geltung. Und diese Einfallslosigkeit, die sie haben im Angriff aktuell, die fällt ihnen relativ regelmäßig aus die Füße. Und sie haben das Spiel gegen Würzburg wirklich völlig verdient, auch in dieser Höhe verloren. Was einerseits nachdenklich stimmt aus Oldenburger Sicht, andererseits unterstreicht, wie gut Würzburg Basketball spielt in dieser Saison.
Auch Chemnitz spielt sehr guten Basketball in dieser Saison, auch wenn es gegen die Hakro Merlins hier und da mal geruckelt hat. Am Schluss war es aber ein ungefährdeter Sieg.
Ja, ein bisschen geruckelt, genau. Aber das haben sie relativ souverän über die Bühne gebracht und klar und deutlich gewonnen. Kreis haben jetzt wieder Tabellenletzter durch den Sieg der Heidelberger. Wir haben es mehrfach schon thematisiert, so ein bisschen Leben ist in der Mannschaft und sie wirkten auf jeden Fall mitunter nicht ganz so fatal wie Heidelberg in den vergangenen Wochen, aber es manifestiert sich eben auch nicht in Siegen. Chemnitz ist sicherlich nicht das Spiel, das du gewinnen musst, aber irgendwann müssen sie auch jetzt dringend anfangen, Siege zu holen. Ja, bei den Niners, die sind jetzt wieder Erster durch die Niederlage der Bayern. Herausragend, Kasakajami Keen mit 13 Punkten, 7 Rebounds, 11 Assists, also gar nicht mal so weit vom Triple-Double entfernt. Fast ein bisschen Geschichte geschrieben. Ja, Chemnitz cruise da oben und die cruisen auch wieder sonst wo, weil Europe Cup, das Viertelfinal-Hinspiel, das war ja auch ein ganz, ganz deutlicher Sieg mit 30 Punkten in Saragossa. Also da können sie auch das Halbfinal-Ticket schon buchen.
Ja, gibt ja da nur Hin- und Rückspiel. Und wenn du das Hinspiel so deutlich gewinnst, dann liegt das sehr, sehr nahe, dass es dann da in die nächste Runde geht. Crailsheim, müssen wir vielleicht ganz kurz drauf eingehen, auch wenn es der Two-Minute-Drill ist, hat unter der Woche Brandon Childress von seinen Aufgaben entbunden. Der steht nicht mehr im Kader der Hakro Merlins. Crailsheim, Topscorer, glaube ich, sogar noch gewesen. Jetzt nicht im Spiel, sondern insgesamt in dieser Saison, aber bei schlechten Effizienzwerten und insgesamt, glaube ich, das hat man auch auf dem Spielfeld häufiger gesehen, eine komplizierte Type.
Ja, also ich würde dem Ganzen kein Was war das denn als Prädikat geben, sondern dass es eher nachvollziehbar ist. Brandon Childress ist jetzt auch in den vergangenen Jahren eher als Spieler aufgefallen, der zwar in Phasen explodieren kann, gute persönliche Werte rein von den Counting Stats auflegen kann, aber niemand, der wirklich das Gewinnen vorantreibt. Und ja, so ein Spieler als Abstiegskandidat im Kader zu haben, kann schon mal fatal wirken. Also erstaunt mich nicht. Das könnte Addition durch Subtraktion werden.
Jo, genau. Das glaube ich auch.
Und es wird ja vermutlich noch eine Nachverpflichtung kommen. Eine Lizenz, glaube ich, haben
die einen Schuss haben sie noch.
Ja. Bräuchten aber natürlich wieder irgendwie einen Scorer, der da reinpasst.
Der Schuss muss sitzen.
Der Schuss muss sitzen, ja. Das stimmt tatsächlich. Da dürfen wir also gespannt sein. Nächste Partie, Two-Minute-Drill. Die MHP-Riesen Ludwigsburg verlieren gegen die Bamberg Baskets. Wir haben es vorhin schon mal ganz kurz angerissen. Ein durchaus überraschendes Ergebnis, Robert.
Ja, Bamberg hat mal wieder einen rausgehauen, weil die Guards gut funktioniert haben. Trey Woodbury und Zach Copeland, beide über 20 gescored. Ein intensives Match, ein physisches Match, indem sie es geschafft haben, die Ludwigsburger Guards so ein bisschen in Schach zu halten. Die haben zwar auch alle zweistellig gescored, aber haben nicht so übernehmen können, wie es in den letzten Wochen häufiger der Fall war. Und so ein wichtiger Sieg für Bamberg, wenn sie denn nochmal an diesen 10. Platz ranschmecken wollen.
Ja, wovon sie aber ja zumindest mal nur einen Sieg entfernt sind. Das stimmt, ja. Es fühlt sich ein bisschen weiter an, als es tatsächlich ist. Bei den Bambergern. Okay, nächste Partie. Wir sind ja im Two-Minute-Drill und rasieren hier durch. Wir haben fast alle Partien behandelt. Zwei fehlen uns noch. Und zwar die zwischen Braunschweig und Hamburg. Eine sehr schön anzuschauende erste Halbzeit, Ruppi. Und in der zweiten Halbzeit wurde es dann ja intensiver, also noch intensiver, muss man dazu sagen. Tougher, viele Ballverluste. Aber die Hamburger haben es geschafft, genau über diese Intensität zu kommen und deswegen das Spiel gewonnen.
Ja, die Hamburger rasieren sich auch so ein bisschen durch in Richtung Play-Ins. Wobo ist einmal rasiert worden, schön durchs Gesicht mit seinem Cut überm Auge. Zum Glück keine Gehirnerschütterung. Und ja, es war durchaus so ein bisschen rasiermäßig, schlachtfestmäßig unterwegs, dass beide Mannschaften sich gerade defensiv es ordentlich gegeben haben. Teilweise, weil es jetzt nicht das höchste offensive Niveau war, aber teilweise auch ganz gut und clever verteidigt wurde. Also gerade bei Hamburg, wenn man sich das anschaut, da war Wobo dann raus ab dritten Viertel und Alexander Jewa war faul belastet, war auch nicht so gut drin. Und es ist ihnen trotzdem gelungen, das zu lösen. Dann zeitweise mit Lukas Meissner auf der 5 und mit einer wirklich cleveren und engagierten Defensivleistung einfach viel smarter auch gespielt. Und viel erwachsener hat das Spiel gewirkt als das der Braunschweiger. Und war ein ganz entscheidendes Duell in Richtung Play-Ins, gerade um Play-In-Platz 9. Braunschweig, der direkte Verfolger der Towers, durch die gleichzeitige Niederlage Oldenburgs, das ist für Hamburg ein ganz, ganz großer Schritt in Richtung Absicherung des Platzes 9 und im schlimmsten Fall noch 10. Und bei Braunschweig ist jetzt auch nichts angebrannt. Also die könnten sich wiedersehen in der ersten Play-In-Runde.
Und dann wird es sicherlich vielleicht sogar noch mal intensiver. Das war wirklich ein extrem intensives Spiel, aber auch sehr interessant, zwei Coaches, die sich versucht haben, da gegenseitig so ein bisschen im Schach quasi auszucoachen, war interessant zu sehen. Am Schluss hat Benka Baloschki besser gemacht, der sowieso eine gute Entwicklung mit seiner Mannschaft hingelegt hat. Und einer, der mir extrem gut gefallen hat, war VJ King, der quasi nicht zu verteidigen war, der Dreier getroffen hat, der ein paar richtig spektakuläre Dunks hatte, auch gegen Gilson Bango und so. Also das hat richtig Spaß gemacht, das Spiel. Am Schluss also die Hamburger da mit der Oberhand. Und dann haben wir nur noch ein letztes Spiel, das wir noch nicht behandelt haben, und zwar das zwischen Rostock und Alba. Ja, da passt dann unser Slogan der heutigen Sendung mal wieder ganz gut. Robert, was ist das denn gewesen?
Was ist das für eine Schlussphase gewesen? Also es war generell kein schönes Basketballspiel. Alba Berlin in der ersten Halbzeit mit sehr vielen Fehlern. Rostock dann die Führung übernommen. Und dann eine vogelwilde Schlussphase. Die letzten 20 Sekunden. Rostock hatte noch einen Wurf. Gut, sie haben es nicht zum Wurf gebracht, sondern nur zum Ballverlust. Faulen dann. Völlig unnötig an der Mittellinie. Martin Hermansson verwirft beide Freiwürfe. Jani Wetzel holt aber den Offensivrebound. Wird wieder gefoult. Eine völlig vogelwilden Aktion. Trifft den ersten Freiwurf zur Einpunktführung zum Endstand. 76-75, weil den zweiten Freiwurf absichtlich vergibt. Die letzten zwei Sekunden runterticken. Ja, und das verschärft die Krise der Rostock Seawolves schon erheblich. Weil das ist so ein Spiel, da werden sich die Seawolves mächtig ärgern, dass sie das nicht gewonnen haben. Weil die Chance war riesengroß gegen Alba Berlin. Aber es waren wirklich unclevere Fouls, höflich ausgedrückt, in der Schlussphase, die ihnen dieses Spiel gekostet haben.
10. Niederlage in Folge da für die Rostock Seawolves. Bei denen raucht es jetzt auch so langsam. Die sind noch 2 Siege vor den Abstiegsplätzen. Ja, müssen wir auch mal genauer beobachten, da die Situation. Vielleicht auch mal vor Ort nachfragen in den nächsten Folgen, was da los ist und wie sie gedenken, da wieder rauszukommen. Vielleicht ja mit einem Sieg im nächsten Spiel. Das wird ultra heiß für die Rostocker. Wir haben es vorhin schon mal ganz kurz erwähnt, gegen die MLP Academics aus Heidelberg. Sollten sie da verlieren, sind die Heidelberger bis auf einen Sieg ran an Rostock. Sollten sie gewinnen, dann haben sie da mal wieder 3 Siege Vorsprung. Zumindest mal vor einem der beiden auf den Abstiegsplätzen platzierten Teams. Yo! Dann sind wir, glaube ich, durch soweit mit dem Two-Minute-Drill, oder?
Ja, Stacki, lass uns gleich zum Tipico-Tipp der Woche kommen, weil dort haben wir die Rostock Seawolves ja wieder im Programm.
Jawohl, hier ist für euch
der Tipico-Tipp der Woche.
Also, Tipico-Tipp der Woche. Robert, wen haben wir dieses Mal im Programm? Du hast es ja schon leicht angeteasert.
Ja, nachdem du ja schon vorher weniger leicht angeteasert hast, dass wir den Tipp in der vergangenen Woche nicht getroffen haben mit dem MPC gegen Tübingen, versuchen wir uns am nächsten Kellerduell, nämlich dem Duell Heidelberg gegen eben Rostock. Und wir trauen den Heidelbergern den zweiten Heimsieg in Folge zu und werden 10 Euro unseres Budgets auf den Heimsieg der MLP Academics setzen.
Spannende Wette da, vor allem im Hinblick auf die aktuelle, auf den aktuellen Trend. So ein knappes Spiel auf der einen Seite verloren, die anderen haben auf der anderen Seite so ein knappes Spiel gewonnen. Mal gucken, was da am Schluss das Selbstbewusstsein sagt. Das könnte auf jeden Fall ausschlaggebend sein für den Ausgang unseres Tipico-Tipps der Woche.
18 plus. Erlaubt nach Whitelist. Suchtrisiko. Hilfe unter bovai.de.
So, das ist dann das Ende unserer kurzen Werbung, unseres kurzen Werbeblocks. Und damit gehen wir über in die nächste Kategorie.
Die Big Starting Five.
Starting Five, Ruppi, wen haben wir dieses Mal?
Wir starten mit Otis Livingston von Würzburg Baskets, dem ein ziemlich seltenes Kunststück gelungen ist, der nämlich mindestens 5 aufgelegt hat in 4 verschiedenen Kategorien. 20 Punkte, 5 Rebounds, 5 Assists und auch ganz stark 5 Steals und damit auch maßgeblich verantwortlich war für den Würzburger Sieg in Oldenburg. Er wird nicht der Letzte in der Starting Five sein aus dem Team. Ebenfalls auf Guard weitere Spieler mit einer Top-All-Around-Performance hatten wir auch schon genannt. Kasakajami Keen, 13 Punkte, 7 Rebounds, 11 Assists für die Niners Chemnitz in Kreisheim. Dann kommt der angesprochene zweite Würzburger, Zach Zeljes. 30 Punkte, 6 Rebounds erzielt er. Ihn flankieren wir mit WJ King aus Hamburg, der Topscorer war beim Towers-Sieg in Braunschweig, 25 Punkte, garniert das Ganze noch mit 4 Rebounds. Und auf der Center-Position war es ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Trevin Williams mit einem 20-10er, Double-Double, glaube ich sogar 22-11er und dem Mann, für den ich mich letzten Endes dann doch entschieden habe, Isaiah Whaley von Heidelberg, 17 Punkte, 8 Assists und auch noch 8 Rebounds und auch noch 4 Assists dazu und das im wirklich enorm wichtigen Heidelberger Sieg. Deshalb dieses Starting Five: Livingston, Keen, Zeljes, King und Whaley.
Wunderbar. Dann haben wir das also auch notiert. Dann haben wir die Starting Five rund und damit auch den Spieltag. Und dann gehen wir jetzt über zu unserem nächsten Thema, die nächste Kategorie, die da auf euch wartet. Und hier ist erstmal der Einspieler.
Das Big Spotlight.
Big Spotlight. Und da kümmern wir uns dieses Mal um den deutschen Frauenbasketball, um genauer zu sein, um das Pokal Top 4. Und wir haben gleich 2 Gäste mit am Start, die uns dabei helfen, das Ganze für euch ein wenig zu beleuchten. Dann sehr spannende Einblicke, die ihr da bekommt von Juliane Höhne, unserer Big-Frauen-Reporterin, die sich da hauptsächlich um den Frauenbereich kümmert bei uns bei Big, die uns jetzt einen Einblick geben wird in Richtung des Pokal-Top-4s bei den Frauen, das am kommenden Wochenende anstehen wird. Juliane, der E-Pokal steht bei uns vor der Türe. Wie gespannt bist du auf dieses Turnier?
Ja, es ist immer ein Highlight der Saison und so der erste Titel, der vergeben wird. Deshalb ist es schon ein tolles Event.
Nehmen wir uns mal mit. Wer spielt beim Top 4? Wer sind die beiden Halbfinalpaarungen, die uns da am Wochenende bevorstehen?
Dieses Jahr treffen im ersten Halbfinale Saarlouis gegen Nördlingen aufeinander und im zweiten Alba gegen Hannover. Ist schon etwas Besonderes, da zum Beispiel Keltern nicht dabei ist.
Genau, das wäre jetzt direkt mal meine Frage gewesen. Keltern bis zum letzten Spieltag in der DBBL Tabellenführer gewesen, dann von Alba nochmal eingeholt worden. Sie sind eigentlich so das Team der letzten Jahre, das dominiert hat. Wie konnte passieren, dass Keltern nicht mit dabei ist?
Na, sie haben verloren. Und das gegen Hannover,
das ist die einfache Erklärung.
Ja, der Pokal hat halt immer seine eigenen Gesetze da so und das ist halt anders. Das kann man nicht wieder ausbügeln. Wenn man mal eine Niederlage hingenommen hat, dann war's das. Also du bist dann raus und da kannst du nicht wieder mit zwei weiteren Spielen dann wieder davor kommen oder so.
Wer ist denn für dich die favorisierte Mannschaft am Wochenende?
Naja, also wie ich schon gesagt habe, der Pokal hat seine eigenen Gesetze,
Jetzt
deshalb
sind wir
ist
schon
alles
bei
ein
10
bisschen
Euro im
möglich.
Phrasenschwein, ne?
Ja, okay. Ich meine, natürlich ist Alba der Favorit schlechthin, ne? Die haben den Kader behalten vom letzten Jahr. Sie haben verstärkt mit Theresa Simon und Marie Berthold, was zwei richtige, grandiose Spielerinnen sind. Und Marie legt ja auch eine super Saison dorthin. Deshalb, jetzt haben sie auch noch Keltern besiegt, ja? Die sind schon hoher Favorit, würde ich sagen, auch wenn die Spiele gegen Hannover in der Saison beide sehr knapp waren. Ich würde auch im ersten Halbfinale, muss ich sagen, würde ich eigentlich auch Nördlingen favorisieren, weil Nördlingen für mich so vielseitiger ist. Die haben halt auch Schützen von außen, die können Fastback laufen, die beiden Davenports, auch wenn es keine Schwestern sind. Mit der Naomi haben sie sich ja auch nochmal extrem verstärkt, weil die von außen werfen kann, im Gegensatz zu McRae. Bei Saarlouis läuft mir ein bisschen zu viel über Littleton, so ein bisschen ausrechenbarer, sage ich mal. Aber im letzten Spiel hat Saarlouis auch lange vorne gelegen und Saarlouis hat halt ganz klar den Heimvorteil, ne?
Ja, das wäre jetzt nämlich meine nächste Frage gewesen, wo ich direkt reingegrätscht wäre. Das Turnier findet in Saarlouis statt. Erstmal natürlich Heimvorteil für Saarlouis, überhaupt keine Frage. Wie glücklich ist die Wahl von Saarlouis, ich sag mal, in Bezug auf die Aufmerksamkeit und die vielleicht auch die Reisefreudigkeit der Gästeteams, die vorbeikommen wollen? Weil Saarlouis ist ja jetzt, sag ich mal, nicht Frankfurt, das irgendwo in der Mitte von Deutschland liegt.
Ja, also ich weiß ja nicht, ich habe nicht die Bewerbung gesehen oder ähnliches, warum ausgerechnet Saarlouis gewählt wurde. Aber auf jeden Fall, der Standort ist nicht der beste, sagen wir es mal so, für, wie du schon gesagt hast, für Anreisen und so weiter, auch für alle anderen Teams ist es nicht so nahegelegen. Ich denke, Nördlingen wird trotzdem mit vielen Fans dort ankommen. Ich hätte mir natürlich auch einen Top 4 lieber in Berlin gewünscht. Dadurch, dass der Hype gerade so ist und die das super machen und immer vor ausverkaufter Halle, wäre das, glaube ich, auch für alle teilnehmenden Mannschaften wirklich super gewesen, in so einer vollen Halle vor so einer Atmosphäre zu spielen.
Nehmen wir uns mal mit, welche Kulisse ist denn zu erwarten bei diesem Event in Saarlouis? Wir kennen die Zuschauerzahlen jetzt aus Berlin, die Semmeringhalle ist regelmäßig gut gefüllt. Werden wir ähnliche Dimensionen auch bei dem Pokalturnier sehen?
Das bezweifle ich sehr stark. Vielleicht irre ich mich, aber ich habe auch mal die Preise gegoogelt. Die sind schon etwas hoch. Also ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wie hoch die waren in Nördlingen oder in Keltern, wo ich dabei war. Aber ich habe geschaut, Tageskarten kosten 20 bis 28 €. Stehplätze gibt es für 15. Und wenn man für beide, das sind Tageskarten, ne? Wenn man für beide Tage kauft, gibt es 10% Nachlass. Das ist jetzt nicht so viel. Also ich weiß nicht, ob Leute über 50 € für so ein Top 4 hinlegen.
Vor allem noch mit den Reisekosten, die ja damit verbunden sind, dass man überhaupt dann nach Saarlouis kommt, erstmal, also zumindest als Gästefans natürlich. Der Modus ist der normale Pokalmodus, wie bei den Männern auch. Es wird zweimal im Halbfinale gespielt, do or die, und dann ab ins Finale. Ich glaube, Spiel um Platz 3 wurde abgeschafft, ne?
Nee, Spiel um Platz 3 gibt's noch.
Okay.
Es war nur so, dass vor, oh, ich will nicht falsch sagen, 2022, glaube ich, ist Wasserburg abgereist, weil sie zu viele verletzte Spielerinnen hatten und haben deshalb nicht mehr dritten Platz gespielt. Aber dritter Platz ist am Sonntag 13 Uhr und Finale ist um 16 Uhr.
Aha, siehste, haben wir dann doch noch eine gute Info noch dazu bekommen.
Jetzt kriege
Bei
ich
den
meine 10
Männern.
Euro wieder aus der Frage.
Genau,
Ja, aber du
die gibt's
musst
wieder
wissen,
zurück.
wir tippen
Exakt.
auch immer so Tippico-Tipp der Woche und wir sind mittlerweile pleite, weil wir so oft liegen lassen haben. Also wir brauchen die 10 Euro. Die,
Na, jetzt ist ja bei null,
na.
weil ich musste ja was reinlegen, jetzt habe ich wieder jetzt bei null. Alles gut.
Sehr gut. Dieser Frauenpokal, wir haben ihn schon angesprochen, hat vielleicht möglicherweise höchstwahrscheinlich nicht so eine Strahlkraft wie der Männerpokal. Jetzt gibt es in anderen Sportarten die Kombination aus Männern und Frauen an einem gleichen Wochenende, in der gleichen Stadt, in der gleichen Halle, um sowas auszurichten. Natürlich wissen wir auch, die DBBL ist eine komplett andere Organisation wie die BBL, aber könntest du dir das grundsätzlich vorstellen und wäre das vielleicht auch eine gute Idee für die Zukunft, das zusammenzuführen, um da einfach für, ja, um alle Fanlager abzuholen?
Ja, aber ich denke schon, dass man da noch genauer planen muss, weil es ist immer ein Problem, dass wenn man die Frauen vorher stattfinden lässt, dass dann die Leute vielleicht erst danach kommen oder wenn sie danach spielen, dass die Leute schon gehen. Also ich glaube, da muss man wirklich auch intensiv Werbung für betreiben. Vielleicht zur Not irgendwie sowas machen wie die Herren spielen zuerst, dann spielen die Frauen und danach gibt's erst Autogrammstunde von den Herren oder so, um zu bewirken, dass sie auch wirklich da bleiben. Also jetzt wird ja auch zum Beispiel dieses Jahr das erste Mal das WNBL Top 4 und das NBBL und JBBL Top 4 zusammen gemacht. Ja. Aber ich finde es da auch ein bisschen unpassend, weil da finden Freitag die Halbfinale der WNBL statt, Samstag dann alle Halbfinale der Jungs liegen und dann ist das WNBL Top 4 Finale, also quasi vor den Jungsmannschaften, das hätte man vielleicht auch dazwischen packen können, um Leute natürlich erstmal dazu zu zwingen, um zu entdecken, dass Frauensport doch auch geil
das
ist.
Das Problem ist, glaube ich, sicherlich, also, ja, in dem Fall der Vorteil, dass man es zumindest schon mal zusammengelegt ist, dass ja alles über den Verband da läuft. Auf dem professionellen Niveau haben wir andererseits die BBL und dann andererseits die DBBL und die hat sich ja in den vergangenen Jahren jetzt nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert als Organisation, die da wirklich vorbildliche und gute strukturelle Arbeit leistet.
Ja. Kann ich nicht widersprechen. Also okay, ich meine, in der WNBL ist es ja auch nicht professioneller. Also da sind ja auch die Jungsligen wesentlich professioneller aufgestellt, was natürlich daher kommt, dass die BBL da viel mehr für tut. Ne? Ja, also ich kann da auch nicht widersprechen. Wie gesagt, mir geht es einfach nur darum, ich finde, auch Frauen können Basketball spielen, auch Mädels können das. Und manchmal muss man Leute zu ihrem Glück zwingen, damit sie es erstmal entdecken, wie viel Spaß das eigentlich macht.
Das stimmt, da stimmen wir dir 100% zu, deswegen versuchen wir es auch immer wieder hier bei uns in den Podcast mit einzubinden. Es ist manchmal, so offen müssen wir auch sagen, schwer, das Ganze hier irgendwie up-to-date zu halten, weil man eben extrem schwer an die Informationen überhaupt rankommt, um dann drüber berichten zu können. Und das ist dann natürlich in der BBL, in der Euroleague und so, was wir hier normalerweise als Kernthemen haben, immer ein Ticken einfacher. Aber wir sind da dran und versuchen auch immer wieder diese Themen zu platzieren, um eben den Leuten auch zu zeigen, wie cool Frauensport sein kann und der Frauenbasketball vor allem, wie gut der ist und ja, wo wir da aktuell auch in Deutschland hingehen, nämlich absolut steil bergauf. Lass uns doch zum Abschluss kurz über deine Tipps sprechen für dieses Wochenende. Wenn wir durchtippen müssten, erstes Halbfinale, zweites Halbfinale, du hast es schon mal so ein bisschen anklingen lassen. Alba macht's gegen Hannover wahrscheinlich, oder?
Ja, glaube schon, dass sie das sich nicht nehmen lassen, auch wenn die Spiele in der Saison knapp waren. Aber zuletzt hatte auch Hannover Verletzungssorgen. Alba jetzt beflügelt vom Sieg gegen Keltern und dem ersten Tabellenplatz. Ich glaube, Alba setzt sich im Halbfinale durch.
Was machen wir im zweiten Halbfinale? Heimvorteil? Ja, nein, vielleicht.
Ich glaube, das wird ganz schwer. Also, wenn die Halle voll ist, kann das Saarlouis schaffen. Ansonsten, glaube ich, gehe ich eher mit Nördlingen.
Und am Schluss macht es dann Alba?
Ja, ich glaube, das lassen sie sich nicht nehmen.
Das wäre dann der erste Titel für die Alba-Frauen. Das also die Voraussetzung für dieses Wochenende, für das anstehende Wochenende. Vielleicht noch zum Abschluss, kannst du sagen, wo unsere Hörerinnen und Hörer das gucken können?
Ich habe gehört, es soll nicht auf Sporttotal kommen. Es soll oder zumindest sollen es andere Kameras sein. Also ich hoffe, es kommt auf Sporttotal und ich hoffe, es wird auch irgendwo gepostet. Denn auf der DBBL-Seite steht nicht mal die Top-4-Paarung, was sehr traurig ist. Wenn ich es rausfinde, werde ich es auf meinen Kanälen teilen und ich hoffe, die DBBL tut es dann auch.
Perfekt. Und wir werden es dann bei uns auch sicherlich nochmal in die Posts mit aufnehmen, die wir dann zum Wochenende hinteasern. Juliane, herzlichen Dank für deine Zeit und für deine Expertise bei uns.
Danke, dass ich da sein durfte.
So, das also Juliane Höhne und wir wollen das Ganze noch einmal etwas stärker vertiefen und zwar mit Theresa Simon, die ihr schon zu Beginn dieses Podcastes kurz im Zitat gehört habt, eine Spielerin, die in der deutschen Nationalmannschaft unterwegs ist, die bei Alba Berlin bei diesem neuen Projekt mit am Start ist, die dort die Möglichkeit auch hat, mit Alba eben den ersten Titel in der Geschichte von Alba Berlin Frauen zu gewinnen. Und mit ihr haben wir gesprochen. Das war ein sehr launiges Gespräch, das kann ich euch jetzt schon mal versprechen. Viel Spaß dabei, hier ist Theresa Simon. Theresa, wenn du es dir aussuchen kannst, lieber Meister oder lieber Pokalsieger?
Lieber Meister.
Warum?
Also ich muss sagen, ich war beides noch nicht, aber die ganze Liga zu gewinnen, das ist einfach, das bedeutet mir mehr als ein Pokaltop vor.
Die Voraussetzungen sind ja für beide Titel gar nicht mal so schlecht. Ihr habt jetzt am letzten Spieltag Platz 1 in der Liga klar gemacht, steht im Pokaltop vor. Ist das so ein Selbstvertrauensboost jetzt nochmal vor diesem Pokalturnier?
Ja, ich denke schon. Also wir nehmen alles mit, was wir irgendwie kriegen können und das halt als Team. Und es macht einfach super viel Spaß, dass wir diese gute Teamchemie haben. Und ich glaube, es funktioniert einfach auch so gut. Und das nehmen wir natürlich auch als Motivation jetzt für die nächsten Schritte.
Losgelöst von der Motivation, rein aufs Sportliche bezogen, siehst du euch in der Favoritenrolle als Hauptrundenerster?
Ja, ich denke schon.
Kurz und knackig, ja, aber wir wollen natürlich auch wissen, warum. Also was zeichnet euch als Mannschaft aus aktuell, außer die Teamchemie, die du schon angesprochen hast?
Ja, wir sind halt einfach ein Team und das zeigen wir in der Offense, aber auch besonders in der Defense. Und wir gewinnen unsere Spiele dann, wenn wir wirklich alle auf einer Wellenlänge, besonders in der Defense sind. Und das haben wir jetzt auch in den knappen Spielen gezeigt, dass es halt wirklich am Ende des Courts darauf ankommt, wer die Stops holt und wer dann wirklich bis zum Ende zusammen fightet und nicht durch Individualleistungen das Spiel gewinnt, sondern halt wirklich die Teamleistung überwiegt. Und so ist es halt bei uns.
Die Herren von Alba Berlin haben es die letzten Jahre ja vorgemacht mit diversen Titeln auf nationaler Ebene. Was würde es bedeuten, jetzt im Damenbereich nachzulegen und dort jetzt auch mal eine Trophäe nach Berlin zu holen?
Ja, das ist super bedeutsam. Also ich meine, wenn man sich Alba Berlin jetzt mal anguckt, so die letzten 2 Jahre sind irgendwie vor 2 Jahren erst in die erste Bundesliga gekommen und haben letztes Jahr schon abgeliefert und womit niemand auch gerechnet hat. Und jetzt kommen Marie und ich auch zu dem Team noch dazu und bringen halt Erfahrungen mit. Aber sonst der Kern des Teams ist halt auch gleich geblieben. Das heißt, so die Prinzipien und die Basics, die man irgendwie in den vergangenen Jahren erarbeitet hat, die kann man halt jetzt weiter aufbauen. Und Alba macht da einen super Job. Also da können die und da können wir uns halt belohnen dafür, für die harte Arbeit.
Aus deiner Perspektive ist ja sowieso eine relativ interessante. Du bist keine, die schon immer in diesem Alba-Kosmos drin war, sondern hast vergangene Saison noch in Marburg gespielt. Jetzt zu Alba gewechselt. Für dich als vormals Externe, wie wird denn bei Alba Berlin so die Verbindung gelebt? Herren und Damen Basketball, wie ist das? So wird das Ansinnen wirklich konkret und ernsthaft verfolgt, da eine richtige Macht im Damenbasketball zu werden?
Was halt sehr cool bei Alba Berlin ist, dass von der Jugend bis hin zu den Herren und Damen die gleiche Facility genutzt wird, also und da halt auch dann die gleichen Voraussetzungen stattfinden. Also wir nutzen den gleichen Physioraum, wir haben Trainingszeiten für alle Teams gut verteilt, und der Kraftraum ist auch direkt nebenan, also so die professionellen Strukturen, was so für die Herren und für die Damen in diesem Bereich angeht, sind halt wirklich da. Und klar, wir profitieren immer noch ein bisschen von den Herren, aber ich meine, wir sind ja auch irgendwie gerade erst noch am Anfang und wir Spielerinnen merken aber auch, dass wir immer mehr Unterstützung bekommen vom Verein. Ist jetzt ganz witziges Beispiel, weil ich habe mir das Spiel gegen Keltern jetzt mal am Wochenende nochmal angeguckt und allein der Livestream war halt irgendwie schon was Besonderes, weil da wurden so die, wie man das auch teilweise von den Herrenspielen kennt, die Starting Five eingeblendet, und dann nochmal die Tabelle von der Liga. Zur Halbzeit wurden, glaube ich, dann auch nochmal die Zwischenstände von den anderen Spielen, weil wir alle gleichzeitig gespielt haben, eingeblendet. Und das sind halt so Kleinigkeiten, die das irgendwie auch für uns dann was Besonderes machen und wo wir halt auch merken, okay, der Verein investiert da richtig was und davon sind wir ja betroffen und wir sind ja die Frauen. Also das ist halt cool zu sehen und daran merkt man wirklich, dass die darauf Bock haben, dass sie das weiterentwickeln wollen und das freut mich sehr.
Ich war leider noch nicht bei einem Alba-Frauenheimspiel in der Sömmeringhalle, aber unser Mitarbeiter bei BIC, Jörg Rössen, hat das neulich erst bei X getwittert oder geext, keine Ahnung, wie man das sagt, wie das Wort dazu heißt, dass er jetzt dort war und dass das so richtig Vibes von 2023 will sagen, der Hype lebt weiter bei den Alba-Frauen auch. Ihr habt eine volle Bude, die Fans sind heiß. Ich habe jetzt auch mit Patrick Femeling zuletzt gesprochen, der hat gesagt, seine Tochter hat da immer Bock, irgendwie auch hinzugehen, weil ihr auch nahbare Stars seid. Wie erlebst du diesen Hype als Spielerin?
Ja, der ist unbeschreiblich. Also wir hatten jetzt irgendwie schon, weil ich sag mal, eine gute Probe für die Playoffs, also auch für unseren Heimvorteil dann in der ersten Runde. Und da war die Halle, also war ja wirklich voll. Und es ist halt auch total schön zu sehen, wie so viele Kinder und Jugendliche zu uns in die Halle kommen und uns anfeuern und irgendwie uns auch zu uns aufschauen. Aber dann auch die Eltern, die total stolz sind, aber auch alle anderen, die irgendwie in die Halle kommen und uns supporten. Also die Stimmung ist einfach der Wahnsinn und ich habe dann auch zum Beispiel, einer kam nach dem Spiel zu mir und hat halt gesagt, ja, das war mein erstes Frauenspiel, was ich jemals geguckt habe. Und wollte damit auch sagen, dass er halt jetzt öfter kommt und dass es ihm halt total viel Spaß gemacht hat. Und das höre ich halt immer wieder, so dieses Vorurteil, ach, Frauenbasketball ist irgendwie, wird halt nicht über Ringhöhe gespielt, ist nicht so physisch, nicht so athletisch. Aber wenn sie dann mal in die Halle kommen, dann stellen sie fest, wow, die können ja auch richtig gut Basketball spielen und teilweise vielleicht sogar besser, weil wir, ich würde mal sagen, mehr als Team spielen. Und wir haben ja auch die Emotionen und stecken die gleiche Arbeit rein und das wird halt immer mehr appreciated.
Theresa, lass uns dort anknüpfen. Wir haben den Termin des Pokal-Top-4s bei den Damen jetzt einige Wochen nach den Herren. Wir drei hatten es im Vorgespräch thematisiert. Die Volleyballer machen es so, dass die Männer und Frauen das Pokalfinale am gleichen Ort zur gleichen Zeit auch spielen. Was würdest du von dieser Idee für den Basketball halten?
Fände ich richtig cool. Ich vergleiche das jetzt gerade so ein bisschen mit 3x3, 3x3 Basketball, weil da finden ja die Weltmeisterschaften, Europameisterschaften auch gleichzeitig statt von den Herren und Frauen. Und das ist halt total cool, wenn man sich gegenseitig supporten kann. Ne? Beim Top 4 ist natürlich die Frage, okay, welche Mannschaften supporten jetzt wen, wenn halt nicht beide von Alba Berlin oder beide von Göttingen dabei sind, aber allein, dass man irgendwie ja den gleichen Standort hat und es gleichzeitig stattfindet, allein dieser Gedanke macht's, finde ich, schon mal besonders und irgendwie so diese so eine Art Gleichberechtigung schon.
Gleichberechtigung erfahrt ihr auch im kommenden Sommer, da nämlich ähnlich wie die Herren zu Olympia fahrt. Du warst jetzt auch mit dabei in Brasilien beim Quali-Turnier. Wie hast du das erlebt?
Ja, es war bis zum Ende hin wirklich ein Kampf. Also es war echt eine super... super unbeschreibliche Zeit, die ich halt wirklich nie vergessen werde. Also die Erfahrungen, die ich da gesammelt habe, die werden mir immer in Erinnerung bleiben. Allein dieses Endspiel gegen Brasilien, wie wir da gekämpft haben. Also ich habe sowas noch nie erlebt, dass wir wirklich bis zur letzten Sekunde alles rausgeholt haben, was wir irgendwie nur rausholen konnten. Und wir gewinnen dieses Spiel dann vor 10.000 Leuten. Die Halle war wirklich voll, total krasse Stimmung. Und du gewinnst dann gegen diese Mannschaft, die irgendwie in ihrem eigenen Land spielt. Also, das war wirklich der Wahnsinn.
Wenn du mit Lisa Tomedis, der Bundestrainerin, sprechen würdest und dein Bewerbungsschreiben abgeben würdest, was würdest du sagen, was zeichnet dich aus, dass du mit zu Olympia fährst mit diesem Team?
Ich bringe die richtige Einstellung, die richtige Motivation mit und ja, besonders durch die Defense bringe ich die Energie und möchte das Team, auch wenn es mal irgendwie nicht gut läuft, immer irgendwie on track halten und ja, einfach diese positive Ausstrahlung, die ich habe, mit den anderen teilen und den halt vermitteln, dass wir zusammengehören, dass wir ein Team sind und ja, da kann ich halt besonders, wenn ich auf dem Feld bin, durch in der Defense den Ton setzen und das umsetzen.
Das klippen wir so raus und schicken es ihr direkt durch, wenn es für dich in Ordnung ist.
Auf Deutsch, nein.
Genau, genau. Wir können es davor noch irgendwie mit DeepL übersetzen lassen oder so.
Aber gibt's denn bei euch, ähnlich wie bei den Männern, was in Richtung Commitment, so die 12, die sich jetzt qualifiziert haben, die fahren auch zu Olympia oder ist das da komplett offen?
Also wir haben zwar noch ein bisschen Kontakt gehabt nach der Quali, einfach so uns gegenseitig so ein bisschen Feedback zu geben und nochmal zu beschreiben, was für ein Erlebnis es eigentlich war. Aber ich glaube, jeder ist jetzt erstmal gerade wieder so bei seinen Vereinen, konzentriert sich auf die aktuelle Saison und ja, wenn es dann wieder soweit ist, dann wird ins Detail gegangen und alles weitere besprochen. So sind wir jetzt erstmal verblieben.
Gerade viele andere aus der Nationalmannschaft sind im Ausland unterwegs. Du bist eine der wenigen Spielerinnen, die noch in Deutschland spielt. Aber ich denke, dass vor allem so ein Erfolg im Pokal, in der Meisterschaft auch sicherlich nochmal einen Haken dran machen werden, beziehungsweise vielleicht nochmal die 1-2% ausmachen können, dass du auch dann in Richtung Olympia dabei bist, oder?
Ja, ich denke schon. Also ich versuche jetzt in den nächsten Wochen auf jeden Fall nochmal Vollgas zu geben. Und ja, hoffe, dass wir es möglichst weit schaffen und dann halt wirklich auch zu unserem Headcoach aus der Nazo zeigen, hey, guck mal, ich bin eine der Leistungsträgerinnen und ich möchte auf jeden Fall dabei sein.
Ja, Winning Player ist da das Stichwort. Mögen die Trainer immer ganz gerne, wenn sie wissen, sie können sich auf die Leute verlassen, die dann auch so eine Mannschaft weiterbringen. Egal, ob es dann am Schluss Scoring ist oder Support oder Defense, du brauchst eben diese Gewinnermentalität, die ihr jetzt mit Alba auch unter Beweis stellen könnt. Wir brauchen jetzt nur noch von dir einen Tipp fürs Top 4. Ist immer ganz einfach, wenn man da in einer Mannschaft unterwegs ist. Dann tippt man am besten auf sich selbst, oder?
Ja. Also, ja, wir haben halt das erste Spiel direkt gegen Hannover. Könnte jetzt sagen, okay, ich hätte es mir vielleicht anders gewünscht. Aber letztendlich, wenn du das Top 4 gewinnen willst, musst du alle schlagen. Und da ist es auch egal, ob Hannover zuerst kommt oder danach oder in welcher Reihenfolge auch immer. Also, aber ich bin motiviert und ich glaube, dass die ganze Mannschaft auch, dass wir da auf jeden Fall gut angreifen werden.
Dann sagen wir viel Erfolg für den ersten Titel in der Vereinsgeschichte von Alba Berlin im Frauenbasketball.
Dankeschön.
Holt das Ding, damit könnt ihr in die Geschichte eingehen und vielleicht ja dann auch als Bewerbung für Olympia dann nochmal mit platzieren. Danke, dass du bei uns warst.
Gerne, hat Spaß gemacht. Ciao.
So, also der Frauenpokal dann am kommenden Wochenende. Schaut euch das sehr gerne an und seid dort mit dabei. Und dann gehen wir jetzt rüber auf unser Schlussthema, nämlich den internationalen Basketball. Den wollen wir noch kurz für euch abhaken. Da haben wir zwei Themen. Zum einen hat John Patrick was gewonnen. Ruppi, was denn mit seinem aktuellen japanischen Team?
Genau, der hat die East Asia Super League gewonnen. Das kann man so ein bisschen als Pendant tatsächlich zur Euroleague sehen. Das Ganze in Asien mit den Top-2-Teams aus Japan, aus Südkorea, in Philippinen und Taiwan. Soll eine sehr kompetitive Liga sein, auch mit wirklich bekannten großen Namen, die auch vorher auf der europäischen Bühne oder teilweise sogar der NBA gespielt haben. Kriegen wir immer mit, dass die Entwicklung schon in Teilen dahin geht, dass auch bekanntere Namen nach Fernost wechseln. Und das ist tatsächlich gar nicht so einfach, die Liga zu gewinnen. Und das hat John Patrick geschafft, feiert seinen zweiten internationalen Titel. Den ersten hat er gefeiert. Wann, wisst ihr es, Jungs?
Ja, Peggy Götting auf jeden Fall. Ja. Und zwar im Jahr 2011.
10. Die Euro-Challenge. In Göttingen. Das war der Vor gewesen.
Hätte ich vielleicht auch mal googeln sollen, ja. So wie du.
Das weiß ich, weil ich live in der Halle war.
Okay. Ja. ja, zweiter Titel, also international vor John Patrick. Ein großes Ding da in Asien. Und darüber wollten wir euch natürlich kurz informieren. Finde ich immer interessant, wenn man so mitbekommt, was Trainer im Ausland machen. Du hast es vorhin auch angesprochen. Raul Korner, der da in Taiwan ist, dort einen guten Job macht. Okay, aber dann lasst uns noch jetzt rübergehen auf die Euroleague, weil auch da wird's nochmal ein Stück weit internationaler, außerhalb von Europa nämlich. Robert, wer will kurz erklären, was diese Woche rausgekommen ist, was passieren wird?
Ja, das Thema Dubai, Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate kocht weiter hoch, wie jetzt zu lesen war. Soll dieses Dubai-Team zunächst im Eurocup starten, genauso wie in der Adria-Liga, in dieser mehr Nationen umfassenden Adria-Liga, wo unter anderem auch die beiden Belgrader Euroleague-Teams unterwegs sind, um dann perspektivisch in die Euroleague einzusteigen. Und Abu Dhabi hat mal Interesse geäußert, vor allem finanzielles Interesse, 3 Final Fours der Euroleague auszurichten, nämlich beginnend ab 2025, schon ab kommenden Jahr. Dafür sollen sie 75 Millionen Dollar geboten haben. Eine stattliche Summe.
Ja, definitiv. Das werden wir weiter beobachten und wenn wir dann dort weitere Entwicklungen sehen oder weitere Entwicklungen dann das Licht der Öffentlichkeit entdecken, dann werden wir das Ganze, glaube ich, auch nochmal tiefergehend diskutieren. Wir hatten hier ja schon die Folge mit Hima Ojeda, der auch schon referiert hat über dieses Thema. Falls ihr es nicht gehört haben solltet, dann hört euch diese Folge nochmal sehr gerne an mit Hima Ojeda, eben wo wir darüber gesprochen haben, was da so in Fernost, in Nahost, ja, ist ja Nahost, und mit der Euroleague dann im Zusammenhang steht. Okay, das war's dann für diese Saison. Quatsch, für diese Saison. Hör doch auf.
Was war das denn?
Was war das denn? Genau. Passend. Also, was war das denn von Stucky? Das war's für diese Woche. Wir hören uns dann kommende Woche wieder am Dienstag dann sicherlich mit neueren Erkenntnissen zu Bundesliga, zu Pokalsieger bei den Frauen und zu vielen anderen Themen. Da werden wir euch dann wieder auf dem Laufenden halten. Kleiner Hinweis noch zum Schluss, lasst uns ein Follow da auf unserem neuen Instagram-Kanal, selbstverständlich auch auf unserem Podcatcher, wenn euch der Podcast gefallen hat und darüber freuen wir uns immer sehr. Diskussion, wie immer sehr gerne, schreibt uns auf dem neuen Kanal oder auch an podcast@big-basketball.de. Das war's dann jetzt von Big Postgame, präsentiert von Tipico Sportwetten. Danke euch beiden und ja, macht's gut, schöne Basketballwoche und bis bald. Ciao.
Ciao.
Ciao, ciao.
Diese Sendung wurde präsentiert von Tipico Sportwetten.